Was macht die Schweiz zur Schweiz? Eine Wanderung über Alpwiesen. Berge. Ein paar Ragetli zum 1. August. Aromat, Rivella, Sebra. Und unsere Demokratie. Doch anders als bei Wanderungen über Alpwiesen, anders als bei der Ragetli zum 1. August oder beim Sebra, haben wir bei unserer halbdirekten Demokratie nicht sofort ein Bild im Kopf. Kein emotionaler Bezug, kein Gefühl. Dabei ist doch fast ein kleines Wunder, wie unsere Demokratie funktioniert. Zuverlässig, stabil, fast schon langweilig. Dass das so ist, das verdanken wir einem Dokument. Das wichtigste Dokument in der Schweizer Geschichte. Vor 175 Jahren ist unsere Verfassung unter dramatischen Umständen entstanden. Wir bei Apropos gehen der Entstehung der Verfassung in einer kleinen Serie auf den Grund. Und zwar machen wir das mit dem Bundeshausredaktor Markus Häfliger. Folge 2. 50 Tage im äußeren Stand. Zuerst ein kleiner Recap. In der ersten Folge der Serie ging es um all die Ereignisse, gegangen, die dazu geführt haben, dass die Schweiz überhaupt erst über eine Verfassung nachgedacht hat. Über einen modernen Staat. Es ging um einen Napoleon, gegangen, um Zölle, sehr aufregend, und um einen Streit zwischen Katholiken und Protestanten. Und am Schluss war Krieg. Der letzte Krieg auf Schweizer Boden. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann hol doch das zuerst nach. Und alle anderen, willkommen zurück. Hoi Markus.
Hoi Philipp.
Markus, wir haben gestern mit dem Ende des Sonderbundkrieges aufgehört. Mit den Walliser, die erst ganz am Schluss aufgegeben haben. Das war Ende November 1847. Du hast uns auch erzählt, dass es eine gewisse Angst gab vor dem Eingreifen von ausländischen Mächten. Wie haben die reagiert, die nachher die Liberalen gewonnen haben?
Sie reagieren. Anderthalb Monate nach dem Ende des Krieges geht in Bern eine sogenannte Kollektivnote ein. Das ist so ein diplomatisches Dokument, das von allen wichtigen Grossmächten von Europa unterschrieben ist. Und sie geben dort der Eidgenossenschaft ziemlich deutlich den Tarif durch. Sie sagen, liebe Schweizerinnen und Schweizer, okay, jetzt habt ihr hier Krieg geführt und ihr Liberalen habt hier die Katholiken besiegt, aber wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr könnt da jetzt euch neu aufstellen, einen neuen Staat gründen, irgend so etwas, und dann noch möglich irgendwie noch eine nationale Republik gründen oder so etwas, dann, liebe Leute, das dürft ihr nur machen, wenn alle Kantone einverstanden sind. Alle, oder? Und dann wissen sie ganz genau, zu dem wird es nie kommen. Und sie berufen sich bei dem auf den Bundesvertrag. Das ist das Grunddokument, das damals in Kraft war in der Schweiz, von 1815, wo tatsächlich so eine Revision gar nicht vorgesehen und schon gar nicht mit einem Mehrheitsbeschluss. Also rein formal juristisch haben die Grossmächte sogar ein Argument auf ihrer Seite, und sie machen dann also ziemlich deutlich, eben liebe Schweizerinnen oder Eidgenossen und Eidgenossinnen, muss man vielleicht auch noch sagen, wenn ihr das macht, also es ist so, glaube schon ein bisschen mehr zwischen den Zielen, aber doch recht deutlich, im Fall dann könnten wir dann schon noch kommen mit unseren Armeen. Das ist ziemlich eine deutliche Warnung. 18. Januar 1848 geht das in Bern. Aber die siegreiche Tagsatzungsmehrheit von diesen liberalen Kantonen, die geben sich ziemlich selbstbewusst, und sie schreiben dann etwa einen Monat später recht deutlich schreiben zurück, verweisen auf ihre eigene Souveränität, die die Eidgenossenschaft hat, dass sie sich nicht reinreden lassen. Der das Schreiben verfasst, das ist der Jonas Furrer, der starke Mann damals vom Kanton Zürich gewesen.
Klingt aber trotzdem recht unangenehm, und die Gefahr ist noch nicht abgewendet, offensichtlich.
Sie ist nicht abgewendet, aber jetzt kommt das Glück, würde ich sagen, oder auch der historische Zufall der Schweiz zu Hilfe.
Was ist das Glück?
Also, 15. Februar schreibt der Jonas Furrer den scharfen Brief zurück in die europäische Hauptstadt. Man weiss noch nicht, wie der dort ankommt. Und noch im gleichen Monat bricht in Paris die Revolution aus. Es gibt Strassenkämpfe. Der König muss innerhalb von zwei Tagen tankt er ab. Die Republik wird ausgerufen, und in fast allen wichtigen europäischen Staaten passiert das Gleiche. In Wien, in Berlin. Das Volk geht auf die Strasse. in Norditalien, rund um Mailand, Venedig, die fangen sich an wehren gegen die österreichische Fremdherrschaft. Europa brennt innerhalb von wenigen Wochen, brennt Europa. Man redet vom Völkerfrühling. Man hat das Gefühl, jetzt werden die Monarchien gestürzt. Jetzt bricht die Volksherrschaft aus und ganz Europa wird von der Revolution erfasst. Und das ist, wie gesagt, in dem Moment natürlich, hat das vielleicht schon auch noch ein bisschen damit zusammengehangen, dass auch in der Schweiz so eine Bewegung mit dem Sonderbundskrieg in Gang ist. Das war stark beachtet gewesen damals, aber das ist wirklich ein historischer Zufall, dass genau in dem Moment, wo die Schweiz dran ist, sich neu zu erfinden, in Europas Chaos ausbricht. Also für die Schweiz öffnet sich in dem Moment ein historisch einmaliges Zeitfenster, weil die europäischen Mächte sind mit sich selber beschäftigt. Es ist nicht klar, ob all die Monarchien überleben. Also es gibt einen Moment lang hat man das Gefühl, jetzt werden da Republiken entstehen und so weiter. Und das ist wieder ein Moment, wo die Schweiz jetzt packen kann.
Das heisst, der Moment ist da, die Gelegenheit ist da. Ist schnell klar, was man will? Wissen die siegreichen Kräfte vom Sonderbundskrieg, wie die neue Schweiz aussehen?
Es hat schon ein paar von denen, die wissen, was sie wollen. Aber das ist einfach überhaupt nicht das Gleiche. Und sie wissen vor allem auch, was sie nicht wollen. Das hat sie vereinigend, nämlich die Ablehnung vom Sonderbund. Aber jetzt geht es darum, etwas Neues zu schaffen. Und da gehen die Meinungen brutal auseinander. Oder? Ausser vielleicht das Einzige, was in dem Moment eigentlich ausgeschlossen ist, ist, dass die Schweiz eine Monarchie werden könnte. Und sonst ist fast alles eigentlich denkbar. Ein grosser Teil der Kantone, die wollen schon ein bisschen mehr zentrale Regierung, ein bisschen mehr Macht bei der Eidgenossenschaft, aber gleich nicht zu viel und so. Dann gibt es aber auch Kräfte, starke Kräfte, die sagen, jetzt müssen wir eine Art Einheitsstaat, einen zentralistischen Einheitsstaat schaffen, wie in Frankreich. Wir müssen Kantone abschaffen, das ist eine Idee. Und dann gibt es so viele Ideen, so Mischformen, Mischungen und so, ein Vorbild von Einzelnen sind damals die USA. Die USA sind damals schon etwa seit Jahrzehnten eine Republik mit einem Zweikammersystem. Das schwebt ein paar Leute ein bisschen vor und so. Aber eben, es ist ziemlich unklar, wo der Weg wird angehen und welches Lager sich wird durchsetzen. Das ist in dem Moment nicht klar. Es ist überhaupt nicht klar, ob es wird gelingen, einen neuen Staat zu schaffen. Der Prozess, wo wir jetzt auch darüber reden werden, der kann eigentlich ständig scheitern. Mhm. Das ist immer das Damoklesschwert vom Scheitern, hängt monatelang über dem Prozess.
Wie fangen Sie diesen Prozess an? Wie gehen Sie vor?
Die Tagsatzung hat schon vor dem Sonderbundskrieg hat sie beschlossen, dass man eine Kommission schaffen will, Bundesrevisionskommission, wie der neue Staat entwerfen, einen neuen Bundesvertrag oder irgendetwas ausarbeiten. Und diese Kommission die tritt jetzt am 17. Februar sehr schmal zusammen. Das ist zwei Tage, nachdem er den scharfen Brief in der europäischen Hauptstadt geschickt hat und etwa fünf Tage, bevor in Paris die Revolution ausbricht. Genau in dem Moment hat die ihre erste Sitzung in Bern.
Wer darf in der Kommission sein?
Eigentlich einfach ein Vertreter pro Kanton. Aber lustig ist, wenn man das so im Rückblick liest, zwei Kantone verzichten, Neuenburg und Appenzell-Innerrhoden schicken niemand. Es sind also 23, die teilnehmen. Und Jura gibt es damals ja noch nicht, also total 25 Kantone. Und die meisten Kantone schicken wirklich einfach ihren stärksten Mann, oder? Es ist aus Bern der Ulrich Ochsenbein, aus Zürich der Jonas Furrer, aus St. Gallen der Wilhelm Matthias Neff, auf dem Wattland der Henri Drouet und so weiter und so fort. Also die starken Kräfte, die schon bei dem Sonderbundskrieg eine wichtige Rolle gespielt haben, denen traut man zu, dass sie die Interessen von ihrem Kanton am besten vertreten. Und auch die Sonderbundskantone sind vertreten, die den Krieg verloren haben. Und dort ist es anders. Dort sind die alten Eliten sind geschlagen. Die können ihre Leute nicht schicken. Die haben in dem Moment die Besatzungstruppen, also in Luzern ist besetzt von der Bundestruppe. Und die tun dann in diesen Kantonen Leute auslesen aus diesen, sagen wir, dort gibt es ja auch liberale Kräfte, liberale Katholiken, aus diesen Minderheiten. Die können dann unter dem Schutz von der Bajonette von diesen Bundestruppen kommen dann dort so Minderheitsvertreter aus den liberalen Minderheiten gehen in die Bundeskommission. Und so sind am Schluss einfach 23 Männer, Frauen haben damals nichts zu sagen politisch, sind Mitglieder von dieser Kommission.
Und ist von Anfang an klar, was das Ziel ist von dieser Arbeit, von der Kommission?
Ja, die Aufgabe ist wie klar, oder? Man merkt, dass alte, der Bundesvertrag von 1815, die Eidgenossenschaft, die keine zentrale Macht hat, wo alle Macht bei den Kantonen ist, wo die Kantone souverän sind und so, das funktioniert nicht mehr. Und jetzt ist wie die diffuse Idee, ja, wir müssen irgendetwas Neues finden, so eine neue Staatsform, die aber funktioniert mit einem Land, wo verschiedene Konfessionen hat, verschiedene Sprachen, wo grosse Kantone, also der grösste Kanton ist damals Bern, 450'000 Einwohner, wirtschaftlich relativ stark, und auf der anderen Seite Uri, 14'000, wo irgendwie das muss zusammengehen, oder das ist eine Art wie der Plan, wir müssen irgendein neues Modell finden, das auf das komische, disparate Konstrukt namens Eidgenossenschaft passt.
Jetzt fängt es eigentlich erst richtig an, unsere Geschichte. Am 17. Februar, du hast vorhin gesagt, tut sich die Bundesrevisionskommission zum ersten Mal treffen. Der Abend fängt an, mitten in Bern.
Man kann das heute anschauen, wo das war. Das ist das Rathaus zum äußeren Stand. Das ist so ein repräsentativer Bau an der Zeughausgasse, so ein paar hundert Meter vom Bahnhof weg. Heute ist das ein Restaurant. Eben damals war es so ein offizieller Saal, wo da so offizielle Events stattgefunden haben. Und dort drinnen gibt es einen Saal, der der Empire-Saal heisst. So einen Prunksaal. Und dort tritt die Kommission zusammen. Was wir wissen, dass in dem Empire-Saal so vornehm, dass er ist, dass die Beleuchtung ziemlich schlecht ist. Also es gibt damals noch kein elektrisches Licht. Gaslicht gibt es in Bern auch noch nicht. Dann müssen die also mit Kerzenlicht das erleuchten und tagen. Und es gibt verschiedene Leute, die dort dabei waren, die es dann nachher irgendwie festgehalten haben, dass es so schlecht war, dass sie nicht mal Notizen machen
können. Von Anfang an klar ist, wer der Chef ist dieser Kommission. Das ist der Ulrich Ochsenbein. Das ist der Mann, wo du die Biografie von ihm gelesen hast, die dich so fasziniert hat.
Ja, das ist der Mann mit der krassen Biografie. Und ja, das wäre dann mal ein anderer Podcast, noch Biografie von Ochsenbein. Er ist der Präsident, und zwar ist er Präsident, auch ein bisschen historischer Zufall, weil er in dem Moment hat Bern den Vorsitz über die Tagsatzung, über die alte Tagsatzung. Er ist der Vertreter von Bern. Dort ist der Präsident der Tagsatzung namens Bern, und darum wird er jetzt auch zum Präsident der Bundesrevisionskommission gemacht. Und das ist sicher ein Glücksfall, weil der Ochsenbein ist eine starke Figur, ein Politiker, der weiss, was er will. Er will einen möglichst starken Bundesstaat, und er hat erstens Kraft, um das auch durchzudrücken. Er hat den grössten Kanton hinter sich mit Abstand, und das ist sicher ein Glücksfall, dass dort nicht einfach irgendein Funktionär dann vorne steht, oder? Sondern einer, der weiss, wo er ran will gehen.
Die Kommission fängt an zu arbeiten und wird von Anfang an recht schnell, recht grundsätzlich, glaube ich, oder?
Ja, und ziemlich konfliktbehaftet, oder? Es wird ziemlich schnell, wird es ziemlich laut. Es gibt schon am zweiten Verhandlungstag einen gröberen Zusammenstoss. Und zwar ist wirklich die Frage, wo fangen wir jetzt eigentlich an, oder? Fangen wir irgendwelche an, wie irgendwie Fragen zu klären, müssen wir eigentlich eine einheitliche Währung haben oder nicht, oder solche Fragen, oder fangen wir an, was wollen wir eigentlich mal für einen Staat haben, und wer hat in diesem Staat zu sagen, und wie entscheidet man in diesem Staat? Und dort kommt der Waadtländer-Delegierte, der Henri Druyer, und sagt, hey, jetzt müssen wir zuerst die grosse Linie klären, Kollegen. Und zwar, bis jetzt ist ja der Souverän in der Schweiz ist bei den Kantonen gewesen. Es hat also 25 Souveräne gegeben. Und Kantone sind der Staat und nicht die Eidgenossenschaft. Das ist nur ein Zusammenschluss von 25 Staaten. Die Menschen fühlen sich damals nicht als Schweizer, sondern sie fühlen sich als Nidwaldner oder als Thurgauer. Und dann kommt der Druyer und sagt, okay, wir wollen eine Nation schaffen. Künftig ist die Nation, die Souveränität ist bei der Nation, und die soll geführt werden durch ein Einkammerparlament, wo dann eben die wichtigen Entscheide fällt. Und dann kommt irgendwie sofort die Gegenmeinung, ein Genfer sagt, nein, Einkammerparlament, das geht nicht, das ist schlecht, wir müssen ein Zweikammerparlament haben und so, und dann geht das in alle Richtungen, ab dem zweiten Tag schon. Und dann wird dort, es ist wie die Frage, ja, wie kommt man auf dem raus? Man merkt, hey, es ist so grundsätzlich, Meinungen gehen so weit auseinander, und dort spielt dann der Jonas Furrer von Zürich eine wichtige Rolle. Er sagt, nein, wir müssen zuerst so ein bisschen beim Konkreten anfangen, was muss die Schweiz können, was muss sie haben und so. Und nachher können wir dann über das noch so, über die noblen Prinzipien, können wir dann später noch darüber einstellen. Und dann, es gibt dann irgendwie eine Abstimmung und da der Henri III, der Waadtländer, verliert hochkant mit seiner Idee und er droht dann schon mit der Abreise, er geht wieder heim und so, wenn da irgendwie so schlecht geschafft werde und so. Und das zeigt irgendwie, wie das da Meinungen auseinandergegangen sind. Bei dieser Darstellung halten wir uns ja recht stark auch an die Darstellung von Rolf Hollenstein. Das ist ein Historiker, der das spannendste wahrscheinlich und das detaillierteste Buch über die Verhandlungen geschrieben hat. Das heisst «Stunde Null». Und in diesem Buch wird einer zitiert, der das wiedergibt, den Moment. Und ich zitiere jetzt: «Drühe ist über die Bemerkungen von Fura höchst erbittert und sagt, von einem Zürcher Professor lasse er sich nichts vorschreiben, er sei ein Staatsmann und er stelle Anträge im allgemeinen Interesse der Schweiz. Fura ist der Zürcher Delegierte, Fura erwidert, er lasse sich auf solche Weise nicht anpredigen, er habe Herrn Drühe nicht beleidigt, er sei so gut eidgenössisch gesinnt wie Herr Drühe.» Zitat Ende. Und so fängt das also an am zweiten Tag.
Ist fast wie heute.
Es ist fast wie heute, ja.
Sie werden die Abstimmung machen, der Drühe verliert, die grossen Fragen werden nach hinten verschoben. Jetzt kümmern wir sich zuerst um ein paar Details.
Ja, also gut, also Details sind schon nicht so ganz. Es ist einfach ein bisschen konkreter. Also jetzt werden viel praktische Entscheide fast jeden Tag fallen wichtige Entscheide, wie die neue Schweiz aussehen soll. Also ein Entscheid ist zum Beispiel, dass neu nur noch der Bund darf Aussenpolitik machen, dass also nicht irgendwie der Kanton Luzern darf mit Österreich einen Vertrag machen und irgendwie Basler mit Frankreich und so weiter, dass das beim Bund ist. Dann kommt der Bund Kompetenz über, dass er darf eigene Infrastrukturen bauen, also Eisenbahnen, Strassen, dass er darf grosse Gewässerkorrekturen machen. Das ist schon recht umstritten. Da findet schon ein paar Vertreter, ob man das den Kantonen kann zumuten kann, dass die Kompetenz beim Bund ist. Dann wird wichtig, die Armee zentralisiert. Das sind vorher 25 Armeen gewesen, die einfach im Kriegsfall irgendwie ein paar Truppen zur Verfügung gestellt haben. Das wird zentralisiert, nicht ganz so fest, wie einige hätten wollen. Wichtiger Punkt, weil das ist wie allen klar. Wir müssen einfach auch militärisch stärker werden, damit wir nicht dauernd von den europäischen Mächten unter Druck gesetzt werden. Das ist ein wichtiger Punkt bei der Entstehung von dieser neuen Eidgenossenschaft. Und dann vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Der Bund, auch mega umstritten, er kommt das Recht über eine eigene Hochschule zu schaffen. Und das ist ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung von der neuen Schweiz, dass er eben das Recht überkommt und er macht das dann später, indem er die eidgenössisch-technische Hochschule in Zürich und Lausanne schafft. Er nutzt dann die Kompetenzen so. Und das wissen wir heute. Die beiden Hochschulen haben in der wirtschaftlichen Entwicklung von der Schweiz eine wichtige Rolle gespielt. Vielleicht der letzte Punkt, wo man noch sagen kann, es gibt natürlich Dutzende so Entscheidungen. Wichtig ist auch, dass man sagt, Binnenzölle zwischen den Kantonen werden abgeschafft. Mhm. Bis dato erheben alle Zölle oder fast alle Kantone eigene Zölle. Und das ist natürlich ganz schlecht für die wirtschaftliche Entwicklung. Und um das herum gibt es einen riesen Streit, weil namentlich die Gebirgskantone, Uri, Tessin und Graubünden und so, die leben von diesen Zöllen, oder? Und die haben Angst, wenn in Zukunft sie keine Zölle mehr haben können und alles beim Bund nur noch Zölle an der Aussengrenze gibt, dass sie gerade Konkurs gehen, oder? Und das ist auch ein wichtiger oder ein grosser Streit rund um die Zölle.
Also Pendeln war eher teuer damals. Aus heutiger Sicht klingt das alles recht nachvollziehbar, fast schon banal logisch.
Das ist so, es klingt aus heutiger Sicht logisch und man denkt auch, wie hätte man das anders gesehen. Und darum ist es auch so spannend, wenn man sich mit dieser Zeit auseinandersetzt, wie wenig selbstverständlich gewisse Sachen sind und wie auch der Weg lang und harzig war, bis man da ist, wo wir heute sind als Staat. Oder? Und es ist tatsächlich in diesen Tagen im äußeren Stand, im Montpiersaal, bei dem schlechten Licht, die 23 Vertreter von diesen Kantonen, die handeln miteinander aus, wie der Staat soll aussehen soll, oder?
Irgendwann müssen sie ja wieder zurückkommen auf die Diskussion, die sie ganz am Anfang geführt haben.
Genau, irgendwann geht es wirklich ums Beef, oder? Und am Ende des Tages ist halt dann wirklich, man kann schon sagen, ja, man muss Außenpolitik machen, das ist Bundesaufgabe und Hochschulen sind Bundesaufgabe, aber irgendwann muss man dann halt auch noch festlegen, wer entscheidet und wie, oder? Und jetzt geht es also um die Frage der Macht, es geht auch um die Frage der Effizienz, es geht auch darum, dass eben der Staat handlungsfähig wird. Und es geht letztlich auch darum, dass man eine Form findet, eine Regierungsform findet, die auch die riesigen Gräben wieder zuschütten kann, die durch den Krieg, wir müssen uns schon vergegenwärtigen, 3 Monate vorher war Bürgerkrieg in der Schweiz. Und jetzt geht es darum, eine Staatsform zu finden, die das wieder zuschütten kann, diese Gräben.
Was gibt es denn alles für Ideen?
Also eben, die gehen weit auseinander. Der will einfach ein Einkammerparlament, wo einfach national alles entscheidet. Die Kantone sollen so ein gewisses Vetorecht bekommen. Der St. Galler, der Neff, sagt, ja, wir könnten ja die Ansatzung behalten. Und dann je nach Geschäft könnte man vielleicht gleich den grossen Kantonen ein bisschen mehr Stimmgewicht geben als irgendwie den ganz kleinen und so. Und dann gibt es den Josef Munzinger, der ist noch eine interessante Figur, der Solothurner Delegierte. Der spielt so ein Sprachrohr von den kleinen Kantonen. Er findet, nein, die Tagsatzung oder die kleinen Kantone haben Angst, dass sie in Zukunft nichts mehr zu sagen haben in dieser neuen Schweiz. Oder er sagt, nein, wir müssen das behalten, einfach eine Stimme pro Kanton. Und dann gibt's eben, kommen immer wieder so Ideen, ja, so ein Zweikammerparlament, das wäre doch noch eine Idee, wo einerseits die Nation repräsentiert ist in einer Kammer und in der anderen Kammer gleich noch die alten Kantone und irgendeine Mischung. Aber da gibt es dann ganz aus heutiger Sicht total kuriose Ideen. Also eine Idee war, dass die beiden Räte würden zusammen tagen und dann müssen wir dann bei jeder Abstimmung auszählen, ja, haben dann auch alle Nationalräte, die im gleichen Raum sitzen, hat es dort eine Mehrheit und alle Ständerat im anderen. Und dann gibt es solche andere Ideen, die sagen, ja, wir machen 2 Kammern und die eine Kammer entscheidet über Aussenpolitik und die andere über Wirtschaftspolitik. Einfach, es gibt da, wenn man von 2-Kammer-Parlament redet, das ist für uns aus heutiger Sicht für uns so klar, was gemeint ist. Damals ist es überhaupt nicht klar. Man weiss zwar, es gibt in Amerika gibt's ein erfolgreiches Modell schon, ein Vorbild. An das denken schon ein paar Leute, aber viel, ich meine, man muss auch sehen, damals, die Informationen sind nicht so leicht geflossen wie heute. Es hat auch viele Leute gehabt, die nicht so ganz genau gewusst haben, wie das in Amerika funktioniert und was mit 2 Kammern gemeint ist und so weiter.
Und wenn man dann die Verhandlungsprotokolle nachliest, muss man sagen, also ganz knapp wäre es auch total in die Hose gegangen.
Also, wenn die Darstellung, wie sie auch der Rolf Hollenstein in Buchstunde 0 beschreibt, wenn das wirklich alles so ganz korrekt ist, dann muss man sagen, es ist mehrere Mal also wirklich haarscharf vor dem Scheitern gestanden. Haarscharf.
Was hat es gebraucht, dass es dann doch noch geklappt hat? Jetzt kommt das grosse Drama.
Jetzt kommt wirklich das Drama. Und laut der Darstellung von Hollenstein ist wirklich eine Art der Ochsenbein, eben der Präsident, wo irgendwann sagt, jetzt müssen wir es erzwingen mit der Brechstange. Und er verlangt dann eine Grundsatzabstimmung. Und er sagt nicht zuerst, wir stimmen über das Modell X oder Y, sondern er sagt einfach, wer will eine Änderung gegenüber heute und wer nicht. Und die fällt schon extrem knapp aus. 11-9 für Änderung. Und das ist eine Art ein Durchbruch. Jetzt wissen wir, okay, das Alte, die Tagsatzung, das ist jetzt tot. Jetzt, also gut, wir wissen immer noch nicht, ob das neue Modell dann, es kann immer noch scheitern, aber immerhin ist jetzt mal wieder die Tür geöffnet, jetzt müssen wir über etwas Neues nachdenken. Und jetzt ist nur noch die Frage, was könnte denn das Neue sein? Und das ist wirklich der entscheidende Moment, oder, wo auch die kleinen Kantone merken, okay, wenn es eine Änderung gibt, die kann nur zu unserem Nachteil sein. Wir werden verlieren, irgendwie. Und das ist in der Darstellung von Hollenstein ist das der Moment, oder, wenn da die Abstimmung verloren gegangen wäre und man beim alten Modell geblieben wäre, die Schweiz wäre nicht entstanden, so wie wir es heute haben. Oder? Und natürlich kann man sagen, es wäre dann vielleicht 30 Jahre später entstanden, möglicherweise, maybe. Aber ob es dann nochmal so einen historischen Moment, einen Glücksmoment gegeben hätte, wie 1848, wir wissen es einfach nicht. Oder? Aber auf jeden Fall ist das sicher ein wichtiger Moment gewesen.
Das Problem sind jetzt die kleinen Kantone, die konservativen Kantone, die Kantone, die, wie du sagst, Macht müssen abgeben.
Genau, sie verlieren die Abstimmung. Sie hätten gerne in der Mehrheit die alten Machtverhältnisse behalten mit der Tagsatzung, jeder Kanton eine Stimme. Und interessant ist jetzt aber, sie verlieren zwar die Grundsatzabstimmung, aber nachher setzen sie sich durch. Sie sind nämlich jetzt auch die, die letztlich dieser Lösung nämlich zur Mehrheit verhelfen, die dann sich durchsetzt. Und da spielt ein weiterer Politiker eine sehr interessante Rolle, der Schweizer Vertreter, der Melchior Diethelm. Er wird ein bisschen zum Held da, allerdings zu einem tragischen Held, muss man sagen.
Wieso ein tragischer Held?
Also der Melchior Diethelm, wie gesagt, das ist so ein, sagen wir, ein liberaler Minderheitskatholik aus Schweiz, oder einer von denen, die nur in dieser Bundesrevision-Kommission sitzen, weil quasi die eidgenössischen Truppen das alte Regime weggeputzt haben in Schweiz. Der ist da, das ist, der ist Arzt gewesen. Da hat man noch 100 Prüfe gleichzeitig können machen, frag mich nicht. Also er ist Arzt gewesen, er ist Gastwirt gewesen, er ist sogar noch Journalist gewesen und eine Zeit lang leitender Redaktor von der NZZ. Also eben, das ist der Melchior Diethelm. Und er ist eigentlich für den Status quo, also jeder Kanton eine Stimme, oder? Und er hat dann einmal eine Zeit lang Idee, ja, wir könnten ja, das ist so ein bisschen Verelendungstheorie, oder? Wir könnten vielleicht gleich am Zweikammersystem zum Durchbruch verhelfen, und weil das wird nachher in der Volksabstimmung eh keine Chance haben, dann geht das ab und so. Also das ist einmal ein bisschen sein Plan, wo er schon mal ein bisschen darüber nachdenkt, aber dann passiert etwas, also wir müssen uns schon vorstellen, wie dramatisch damals die Umstände gewesen sind, oder? In Bern tagt die Kommission, oder jeden Tag, der ist zu Bern, und dann findet im März, so irgendwie ein paar Wochen nach Beginn, in Schweiz Wahlen statt. Und der Melchior Diethelm, obwohl er, der wird, der gibt schon wieder eine Wende Richtung, die Konservativen übernehmen die Macht wieder in diesen Wahlen, und der Diethelm wird aus allen Ämtern abgewählt und ist trotzdem noch Mitglied von dieser Bundeskommission, und dann kommt er zurück auf Bern, oder? Der hat letztlich politisch alles verloren in seinem Kanton, ist aber immerhin noch in dieser Kommission und kommt zurück. Und jetzt passiert etwas Interessantes, oder? Ausgerechnet er ist nachher der Mann, der, der eigentlich keine Macht mehr hat, keine Hausmacht mehr hat, der den entscheidenden Antrag in der Kommission stellt, dass nämlich man soll ein Zweikammersystem nach dem Vorbild der USA einführen, mit zwei Kammern, eine Kammer, die Nation repräsentieren soll, und die andere Kammer, die die alten Kantone repräsentieren soll. Und dass die beiden Kammern völlig gleichberechtigt sind, dass immer beide Kammern jedem Geschäft zustimmen müssen. Das ist sein Vorschlag. Der Vorschlag ist vorher auch schon ein bisschen diskutiert worden, und Meinung, Mehrheitsmeinung ist immer gewesen, das kann nicht funktionieren. Wie kann das funktionieren?
Und warum gibt es denn?
Also, er stellt den Antrag und dann wird nicht abgestimmt, sondern dann wird die Sitzung vertagt auf den nächsten Tag.
Und in der Nacht passiert was?
In der Nacht passiert, ich glaube, heute muss man sagen, es ist die, wahrscheinlich die erste Nacht der langen Messer von der Bundespolitik, oder? Also, die gehen weg, sie gehen in die Beizen von Bern, und ein paar kommen auch zu dem Diethelm und sagen, ja, Gottfried Stutz, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wie das Ding eigentlich funktioniert, was du willst. Und er gibt dann, mindestens ein oder zwei, gibt er eine Schrift vom Ignaz Paul Vital Troxler. Das ist ein Luzerner Staatstheoretiker, damals eine grosse Nummer in der Schweiz, ein Professor für Philosophie in Bern, ist notabene in Bern in diesen Tagen, der Troxler. Und der plädiert schon lange für das Zweikammersystem. Der hat da Schriften geschrieben, gerade Anfangs Jahr hat er nochmal so ein 37 starkes Dokument oder ein Buch, ein Büchli rausgegeben mit dem Titel «Die Verfassung der Vereinigten Staaten Nordamerikas als Musterbild der schweizerischen Bundesreform». Also das ist ein bekannter Promoter gsi von dieser Idee. Und dann heisst es, dass mehrere von diesen Delegierten in der Nacht das Büchli lesen, und noch viel wichtiger ist, aber eben, man geht natürlich auch damals schon, an einem Bier nie abgeneigt, oder? Und da geht man ins Zunfthaus zur Schmiede. Das ist an der Märtgasse in Bern, dort, wo heute der Manor ist. Dort treffen sich vor allem die katholischen Kommissionsmitglieder. Man kann sich vorstellen, wahrscheinlich ziemlich feucht, fröhlich und so. Und die diskutieren dann dort. Und eben mindestens ein oder zwei, der Diethelm selber geht in dieser Nacht auch noch zum Troxler, wahrscheinlich, um sich nochmal ein bisschen argumentativ ausmunitionieren. Und dann, in dieser Nacht, da lassen sich mehrere bekehren, oder? Am nächsten Tag sagt zum Beispiel der Neve, das ist der St. Galler, wörtlich, es sei ihm über Nacht ein Licht aufgegangen. Der Solothurner, der Munzinger, sagt, endlich haben wir den Stein der Weisen gefunden. Und dann gibt es am nächsten Morgen gibt's die totale Überraschung, oder? Es gibt eine Abstimmung und der Antrag vom Diethelm kommt 18 Stimmen über von 23 und 10 von denen kommen aus den katholischen Kantonen. Und die anderen oder dagegen sind eben der Funger oder der Zürcher ist dagegen, der Wattländer oder der Dreier, also grosse, mächtige Kantone, die sind furios, oder? Die sagen, Sterne 5, was passiert da? Der Funger sagt, das ist wie ein Blitzstrahl aus heiterem Himmel. Der Dreier sagt, das ist ein Coup du Club des Maréchaux, also ein Coup vom Schmiedeclub ist das und so, aber man kann es nicht mehr ändern. Also das kommt in dem Moment, kommt das Zweikammersystem wird in dieser Nacht, in dieser Märznacht 1848 geboren.
Ein Riesenerfolg für den Diethelm Melchior.
Das ist eigentlich, ja, es ist ein Riesenerfolg, ja. Aber er will mit dem lustigerweise nachher nichts mehr zu tun haben. Es gibt verschiedene Briefe, wo er sich nachher sogar gegenüber irgendwelchen Kantonskollegen empört über den Entscheid und irgendwie in seinen eigenen Notizen steht nur drin, dass jemand habe den Antrag gestellt. Er will das wie verschleiern und das zeigt irgendwie auch, oder? Er ist letztlich eine wichtige, nicht die einzige natürlich, aber er spielt eine wichtige Rolle bei der Erschaffung von einem neuen, viel stärkeren Zentralstaat. Und das zeigt letztlich auch, dass er in seiner Heimat mit dem nicht will in Verbindung gebracht werden. Das zeigt letztlich auch, wie verhasst der neue Bundesstaat bei der katholischen Mehrheit in diesen Sonderbündskantonen nachher wie jahrzehntelang noch wird sein. Die Schweiz ist ja auch der Kanton bis heute, wo keiner Version von der jeder Abstimmung über die Bundesverfassung, also auch über die späteren Totalrevisionen, die Schweizer haben immer abgelehnt, mehrheitlich, oder? Und das ist wirklich, finde ich, der Melchior Diethelm ist so eine spannende Figur, die auch das zeigt, oder wie stark der neue, stärkere Bundesstaat abgelehnt wird, auch in Teilen von diesen katholischen Kantonen.
Jetzt gehen wir nochmal zurück zu der Entscheidung selber. Was bedeutet das Ja zum Zweikammersystem?
Ja, das Ja bedeutet, dass man jetzt eine Bundesorganisation hat. Das geht dann relativ schnell. Okay, dann wird entschieden, Ständerat, zwei Vertreter pro Kanton, Nationalrat, ein Sitz pro 20'000 Einwohner. Das kommt auf 111 Sitz damals. Das hat man dann irgendwann einmal später bei 200 Sitz fixiert. Aber damals sind es 111 Sitz, je nach Grösse der Kantone, oder mehr oder weniger. Und Bundesgericht, wird man sagt, okay, wir brauchen noch das Bundesgericht. Es wird auch entschieden, das würde jetzt zu weit führen, dass man noch über den Bundesrat reden. Wieso ist der genau mit mehreren Mitgliedern? Man schafft dann noch den Bundesrat, ein einmaliges Gremium. Zuerst wollen sie auf 5 Mitglieder fixieren, nachher ein bisschen später erhöht man dann noch auf 7. Der Bundesrat wird noch erfunden. So nach dem Durchbruch beim Zweikammersystem wird nachher in wenigen Tagen eine Art wie festgelegt, wie der Staat regiert wird. Und das ist wirklich, das ist geblieben bis heute, 175 Jahre, sind an diesen Grundzügen ist nichts mehr fundamental verändert worden.
Der ganze Prozess hat etwas über 50 Tage gedauert. Was passiert in Europa während dieser Zeit?
Also genau 53 Tage dauert die Erfindung von dieser, also so lange tagt die Kommission, dann ist die neue Verfassung fertig. In Europa ist immer noch Völkerfrühling. Es ist nach wie vor im Gang. Wie gesagt, in Frankreich ist der König weg. In Österreich ist der verhasste Metternich zurückgetreten. Aber langsam fangen sich da die herrschenden reaktionären Kräfte natürlich auch anfangen. Es gibt auch Gegenreaktionen. Die Revolutionen, die scheitern eigentlich praktisch überall, außer in der Schweiz, oder? Und das ist ja jetzt wie, jetzt fangen sich die Prozesse an überlagern. Wir haben in der Schweiz so, die sind sich einerseits selber am Finden, sie überlegen sich, wie sie sich selber organisieren wollen. Und gleichzeitig parallel dazu läuft Debatte zwischen den Delegierten und zwischen den Kantonen und in den Schweizer Zeitungen. Wie verhalten wir uns zu dem der Revolution im Ausland und was hat das für eine Auswirkung auf uns? Alle wissen, wenn die Reaktion gewinnt in Europa, ist die Gefahr von einer ausländischen Intervention immer noch da. Die können ja, auch wenn sie sich wieder fest etabliert, dann können die immer noch einmarschieren bei uns. Und dann gibt es eben in der Schweiz eine spannende Debatte. Es gibt Kräfte, namentlich zum Beispiel in der Westschweiz gibt es die, aber auch so die sogenannten ultraradikalen Deutschschweizer, also ein Berner ist dort eine wichtige Figur, später ein Bundesrat, Jakob Stempfli, die sagen, es ist der Moment, wir müssen uns als Schweiz nicht nur selber als demokratischen Staat konstituieren, wir müssen auch diesen demokratischen Kräften im Ausland helfen, wir müssen Truppen schicken, die die unterstützt, wir müssen intervenieren, wir müssen helfen, weil wenn wir das nicht machen, dann werden sie uns nachher erdrücken und so weiter. Und demgegenüber ist aber die Mehrheitsmeinung der Liberalen so, Ochsenbein, Führer und andere von den starken Figuren, die wehren sich gegen die Sichtweise. Die sagen, das ist selbstmörderisch, wenn wir das machen. Und die betonen dann, dass die Schweiz müsse neutral bleiben in diesem Konflikt und dass sie sich muss zurückhalten, auf sich selber konzentrieren, auf ihren eigenen Schutz konzentrieren, dass sie sich auf keinen Fall einmischen. Aber das ist in diesen Tagen auch eine wichtige Debatte. Und da geht dann so weit, dass gewisse Kräfte Angst haben, da die Ultraradikalen könnten versuchen, einen Staatsstreich zu machen in der Schweiz und so. Also das ist alles höchst angespannt mit verschiedenen Konfliktlinien, die sich dauernd überlagern.
Das heisst, geschafft ist es noch nicht wirklich.
Eben die Kräfte, die für Neutralität sind, die setzen sich durch. Und jetzt ist einfach noch die Frage, wir haben gesagt, oder, im Februar hat man angefangen, 50 Tage später steht der Text von der Bundesverfassung, aber jetzt braucht es ja noch Zustimmung von den Kantonen. Und man hat gesagt, man möchte eine Volksabstimmung. Und jetzt findet in allen Kantonen Volksabstimmung über die neue Verfassung statt. Und man hat natürlich gewusst, okay, es braucht eine Mehrheit sicher. Man weiss, okay, die Zentralschweizer Kantone die Sonderbundskantone stimmen wahrscheinlich eher nicht zu. In einem Kanton tut dann die kantonale, die gerade an der Macht sind, eben die liberalen Kräfte in Freiburg stimmen, lassen schon gar nicht abstimmen. Die sagen, okay, das verlieren wir eh. Dann tut einfach quasi das Kantonsparlament, wo unter dem Einfluss ist von dieser liberalen Minderheit, die sagen, das ist gut für uns. Und so. Also Freiburg stimmt nicht ab. In Luzern wird trickst, dass Balken sich bügen. Dort zählt man einfach alle, die nicht gehen, abstimmen, die zählen als Ja-Stimmen und solche Sachen. Und so, also es gibt natürlich andere Kantone, gerade Zürich zum Beispiel, wo es klare Mehrheiten gibt, aber das Problem ist in dem Moment aber interessanterweise Bern. Weil wir haben gesagt, oder, der Ochsenbein, der die wichtige Rolle spielt in dieser Kommission, der hat das Problem, dass er in seiner eigenen Kantonsregierung, auf Deutsch gesagt, auf den Sack überkommt. Seine Regierungskollegen zu Bern sagen, die Verfassung wollen wir nicht. Zum Teil sagen sie, sie geht uns zu wenig weit. Und dann ist die grosse Frage, dann fängt man sich in der Restschweiz an rechnen und sagt, okay, in der Regel lässt der Grossrat von Bern auf die Regierung und dann, wenn es eine Volksabstimmung gibt, ist die Gefahr gross, dass das Volk am Grossrat folgt. Dann hat man wirklich Angst, wochenlang, dass Bern könnte ablehnen. Und alle wissen, wenn Bern nicht mitmacht, ist die Schweiz gestorben. Das ist die Bundesverfassung gestorben, weil Bern ist mit Abstand der grösste Kanton. 20% der Bevölkerung leben in Bern. Das ist damals noch doppelt so viel wie in Zürich. Und es ist der reichste Kanton, der mächtigste Kanton, der mit der grössten Armee. Und alle wissen, ohne Bern geht es nicht. Und dann ist wie die Angst vor einer unheiligen Allianz, dass Berner eine Art mit, zusammen mit diesen Sonderbundskantonen das ablehnen. Und dort spielt dann der Ochsenbein noch mal eine wichtige Rolle, dass er unter anderem das Kantonsparlament durch eine recht dramatische Rede überzeugt, dieser Verfassung zustimmen und nachher sagt dann auch das Volk ja. Am Schluss sagen 15,5 Kantone ja und 6,5 sagen nein. Es ist in dem Sinn geschafft.
Schweizer Staat, wie geht es jetzt weiter?
Jetzt kommt das grosse historische Datum, 12. September 1848. Dort sagt die Tagsatzung, setzt die neue Verfassung formell in Kraft. Sie erklärt sie zum neuen Grundgesetz der Eidgenossenschaft, erklärt sich selber für aufgelöst. Und das ist ja das Datum, das wir jetzt in wenigen Tagen feiern. 175 Jahre Jubiläum. von der Inkraftsetzung der neuen Bundesverfassung. Es wird am 12. September im Bundeshaus einen Festakt geben, im Parlament. Man wird die Fassade wieder enthüllen, die verschönert worden ist. Es wird ein Volksfest geben auf dem Bundesplatz. Oder das ist der Moment. Inkraftsetzung der Bundesverfassung, 12. September 1848. Und interessant ist ja, dass das der Moment eigentlich illegal ist.
Wieso?
Weil der Bundesvertrag von 1815, das ist eigentlich so die geltende Verfassung, kann man sagen. Und dort ist das nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen, dass der abgeschafft werden kann. Es ist nicht vorgesehen, wenn man einen neuen Bundesvertrag machen will, dass es irgendwie, wie das sollte laufen. Wenn alle Kantone einverstanden wären, wäre es kein Problem. Aber das sind sie ja nicht, oder? Und darum ist das eigentlich auch der berühmte Verfassungshistoriker, der Alfred Kölz, der da Bücher über die Verfassungsgeschichte geschrieben hat. Er sagt, formell war das unrechtmässig eigentlich gewesen, und es war darum eigentlich ein revolutionärer Akt gewesen, die Bundesverfassung.
Wir haben heute die Verfassung von damals, Lisi. Was haben wir dort?
Es ist ein grosser Wurf. Es hat immer wieder Historiker gegeben, die das versucht haben, ein bisschen zu relativieren und zu sagen, ja, es hat für andere wichtige Daten gegeben in der Geschichte und das ist zweifellos so. Aber es ist eine Art Revolution, und zwar was in dem Moment einfach passiert. Wir haben vorher 25 Staaten, die sich locker ein bisschen zusammenschliessen, und jetzt wird aus dem zum ersten Mal ein Staat. Er hat Strukturen, die ihn entscheidungsfähig machen, und es sind Strukturen, die bis heute unverändert im Wesentlichen geblieben sind. Wir haben ein Parlament mit zwei Kammern, ein Bundesgericht, einen Bundesrat mit 7 Mitgliedern, die kollegial regieren, die keinen richtigen Chef haben. Das ist seit 1848 so. Und wenn man auf die Welt schaut, vor allem auch auf Europa schaut, die Schweiz wird in dem Moment, es ist nicht die erste Republik in Europa. Es hat schon mal einige, mehrere, also unter anderem eben nach der Französischen Revolution, aber sie wird die erste stabile Republik in Europa. Eine, die einfach stabil bleibt bis heute, 175 Jahre, die bestehen bleibt, die überlebt jede Krise, jeden Weltkrieg, und das ist bis heute Europa-Rekord. Und mit dieser Bundesverfassung wird die Schweiz 1848 wirklich die demokratische Avantgarde in Europa.
Was sind die Gründe, dass es genau so geklappt hat, vor 175 Jahren?
Das ist jetzt nicht Hohlenstein oder Kölz, sondern Häfliger. Ich würde sagen, ich sehe so wie 4 Gründe. Die Zeit war reif. Die politischen Ideen von Volkssouveränität, von allgemeinen Wahlen, von Freiheitsrecht, von dass alle Menschen gleich sind, die sind schon lange um, seit Jahrzehnten. Also da all die Staatstheoretiker in Frankreich oder in den USA, Montesquieu, Condorcet, Rousseau und so, die denken schon lange über das, noch die Ideen sind um. Und auch in der Schweiz gibt es Professoren eben wie der Troxler oder der James Fasin, Genf, schon lange über das Zeug nachdenken. Und die Ideen und die Entwürfe und so, die sind um. Und das ist der erste Grund. Die Zeit ist reif, dass die Ideen umgesetzt werden. Und eben in den Kantonen sind sie ja zum Teil, werden sie 1830 ausprobiert, die Ideen auf kantonaler Ebene. Und dann gibt es den zweiten Grund, ist, dass es wie einen Trigger gibt, der das alles entzündet. Und der Trigger, das ist der Streit zwischen den Katholiken und den Liberalen, die sich in den 1840er Jahren immer stärker zuspitzt. Das haben wir im ersten Teil besprochen, mit den Jesuiten, mit dem Klosterstreit im Aargau und so, wo dann mit zum Krieg führt, zum Bürgerkrieg führt, und dann aus dem Bürgerkrieg entstand die Kommission. Das ist der Trigger. Und das Dritte, haben wir gesagt, ist das Glück, dass in dem Moment die europäischen Mächte mit sich selber beschäftigt sind und nicht eingreifen können. Und dann sehe ich aber noch ein vierter Grund. Und ich glaube schon, dass es auch möglich geworden ist, dass es damals wirklich ein paar Staatsmänner hatten, die wirklich A, die Vision hatten und B, die Kraft hatten, das durchzusetzen. Und sie haben zum Teil sich gegen unwahrscheinliche Widerstände durchgesetzt, zum Teil auch in ihren Kantonen und so weiter. Und es ist ja interessant, dass, wir haben gesagt, 23 sind in dieser Bundesrevisionskommission und 6 von diesen 23 sind nachher auch in ersten Bundesrat gewählt worden. Also, und eben, dass da spielen so Namen wie ein Ulrich Ochsenbein, Jonas Fugger, Henri Drüe, jetzt zähle ich die 6 vielleicht schnell aus, noch der Neff von St. Gallen, der Erosee von St. Aargau und der Munzinger aus Solothurn. Die 6 gehen in den ersten Bundesrat und das sind sicher Leute, die wirklich, mindestens teilweise, nicht alle haben eine gleich wichtige Rolle gespielt, aber das sind Leute gewesen, die die Vision und Kraft hatten, diesen Moment zu packen.
Ganz zum Schluss, Markus, können wir noch kurz darüber reden, was fehlt in der ersten Bundesfassung von der Schweiz?
Also aus heutiger Sicht das grösste Defizit ist sicher, dass es eine Männerrepublik ist. Die Frauen haben nichts zu sagen. Man muss allerdings auch sagen, damals, mit Betonung auf damals, ist das noch Standard in Europa. Kein Frauenstimmrecht. Dann ein grosser, dunkler Fleck ist, dass sie antisemitische Züge hat. Die Bundesverfassung bringt zuerst mal Niederlassungsfreiheit. Also ich als, sagen wir, ein Zürcher hat das Recht, auch in Bern zu wohnen, ohne grössere Umstände. Aber diese Niederlassungsfreiheit kommen nur Schweizer christlicher Konfession kommen die über. Also die Juden sind explizit ausgeschlossen. Die sind Bürger zweiten Grades. Und das ist umstritten in dieser Bundesrevisionskommission, aber Mehrheit tickt da antisemitisch und gibt das Niederlassungsrecht den Juden nicht. Und dann, ebenfalls neben dem Frauenstimmrecht, was der zweite grosse, das, was wirklich fehlt, Volksrecht, sind noch nicht da. Das, was wir heute sagen, was die Schweizer Demokratie auszeichnet, dass wir so viel abstimmen über Referenden und Volksinitiativen, die sind noch nicht da, 1848.
Wie denn die direktdemokratischen Elemente in die Verfassung hineinkommen sind, über das reden wir morgen.
Ich glaube, man muss einfach wie auch sehen, dass eine Verfassung irgendwo auch so ein bisschen den Anspruch sollte haben, auch einer spezifischen Zeit oder einer spezifischen Epoche erhaben zu sein, sozusagen. Also, sonst kann die Verfassung auch nicht mehr die Formulierung bieten von diesen übergeordneten Prinzipien, die man sich vielleicht als Gesellschaft dazu verpflichten will. Und gleichzeitig wird es natürlich eben dann eine Gefahr, wenn das Zeitgemäße überhaupt nicht mehr da ist, also wenn eine Verfassung irgendwo aus der Zeit gefallen wirkt.
Danke, Markus.
Danke dir.
Das war sie, die zweite Folge von unserer Serie zur Entstehung der Bundesverfassung und zur Bedeutung, die sie heute noch hat. Hier geschaut sind Markus Häfiger, Bundesredakteur von Tamedia. Die erste Folge tun wir noch flinken. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.